Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Geopolitisch und auch wirtschaftspolitisch ist viel los auf der Welt und das bewegt natürlich auch die Finanzmärkte. Bei der Aufregung über neueste Irrungen und Wirrungen in der amerikanischen Handelspolitik oder neuesten Konjunkturdaten vergessen wir oft den Blick auf die mittel- bis langfristigen Perspektiven. Und genau über diese sprechen wir jetzt in den Perspektiven to go. Wir, das sind Dirk Steffen von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer, und damit herzlich willkommen. Dirk, gleich mal zu Beginn die Glaskugelfrage. Die Märkte 2026, 27 und vielleicht auch noch 2028, Daumen hoch oder Daumen runter?
Hoch.
Hoch. Oh, das ist ja super. So deutlich habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Sehr schön. Das war jetzt natürlich arg zugespitzt gefragt. Aber was lässt dich so positiv auf die Zukunft schauen?
Ja, ich dachte, ich halte die Antwort erstmal kurz, ne, bevor ich jetzt eine Stunde lang erkläre, warum.
Wird ja so lang heute, der Podcast.
Angst, aber, ja, ich denke, das lesen wir in der Zeitung, ne, also aktuell sind wir natürlich hier in so einer Wachstumsdelle in den USA und da haben sicherlich auch die Zollankündigungen und auch jetzt Verabschiedungen und Probleme, die damit zusammenhängen, durchaus hier Spuren hinterlassen. Aber es gibt halt auch noch die anderen Vereinigten Staaten von Amerika, ja. Und hier sieht es ja so aus, dass die sehr modern sind, dass es da ganz viel um digitale Gewinne geht, künstliche Intelligenz. Das sind alles so Themen, die wir jetzt vielleicht gleich noch besprechen möchten. Und außerdem blicken wir in das Jahr 2026 hinein und da werden dann 250 Jahre Bestehen der Vereinigten Staaten von Amerika gefeiert. Und das ist natürlich auch typischerweise so ein Jahr, da hängt man, ich sage es mal überspitzt formuliert, nicht so gerne in der Rezession. Ja? Also man wird schon versuchen, dass da noch ein bisschen Wachstum zustande kommt. Und nicht vergessen, es sind ja auch schon wieder Wahlen. Ne? Also die Midterm Elections stehen dann ins Haus. Also die Kombination aus dann doch ein Fokus auf die Wirtschaft, ja, der US-Administration, das war ja vielleicht ein paar Monate lang nicht so klar. Und sehr, sehr starke Trend der künstlichen Intelligenz und der Rechenleistungen, wenn man es mal so nennen will, digitale Gewinne, das sind so die Hauptpunkte, die mir da einfallen.
Deine Kollegen von der DWS haben das auch gerade in einem längeren Kommentar geschrieben, dass wir als Anleger dieses langfristige Potenzial für positive KI-Überraschungen, haben sie es genannt, nicht unterschätzen sollten, dass da noch einiges kommen kann. Wie stark wird KI denn das US-Wachstum, die Investitionen, die Unternehmensgewinne pushen?
Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht und wir gucken uns das wirklich, das müssen wir glauben, täglich an. Mhm. Also es gibt ja genügend Forschungsaktivitäten auf dem Thema, also aus der akademischen Welt bekommen wir hier mehrheitlich positive Aussagen zu dem Wachstumspotenzial, was hier durch KI verursacht werden kann. Wir haben natürlich auch täglich Berichte von Unternehmen. Da geht es dann um die Investitionsneigungen und Planungen, ne, und auch Aktionen. Und da sind einfach, was ich so sehe, zumindest die USA weit, weit vorne. Ne, sind ja hunderte von Milliarden an Investments pro Jahr. Und das ist immer noch natürlich der Aufbau dieser Infrastruktur, den wir brauchen. Und es wird natürlich sehr, sehr wichtig sein, dass das dann auch in produktive Aktivitäten übersetzt werden kann. Mhm. Es gibt auch ein Stück weit ein selbsterfüllendes Element dabei, weil natürlich, wenn jeder darauf setzt, werden natürlich Produktionsprozesse auch umgebaut. Es wird weiterhin die Nachfrage perpetuiert nach den Rechenleistungen, also Data Centers und alles, was dazugehört. Ja. Und momentan ist es auch immer noch so, dass quasi Phase 1 immer noch die stärkste ist, also wenn es um Halbleiter geht, ne, spezialisierte Chips und Aufbau der Rechenkapazitäten. Und allein das ist einfach schon super, super stark. Und vielleicht eine Zahl zum Wachstum. Also das, klar, es gibt natürlich auch immer die, ich sag mal so, die Skeptiker, ne, insbesondere in der Volkswirt-Gemeinde, die dann sagen, ja, jetzt ging schon irgendwie die Hälfte, 0,4, glaube ich, also 40% des Wachstums ging dann schon auf diese Aktivitäten zurück in den USA. Es ist, glaube ich, dann schon ein bisschen früh, sich darüber Sorgen zu machen. Aber wir müssen auch so ehrlich sein, erst am Ende der Dekade wird wahrscheinlich so richtig dann analysiert werden können, was denn der eigentliche Produktivitäts- und Wachstumseffekt ist. Also momentan sieht es aber danach aus, dass der erheblich sein kann.
Mich erinnert das alles so ein bisschen an die Erfindung oder die das Großwerden des Internets um die Jahrtausendwende, da ist ja auch viel Geld in die entsprechenden Aktien geflossen. Wir haben da allerdings eine riesen Blase gesehen. Wir haben auch schon Warnungen vor einer KI-Blase an der, ja nicht nur an der Wall Street, eigentlich weltweit an den Börsen gehört. Jetzt hast du ja gerade so Branchen wie die Chip-Hersteller und die Ausrüster, gar nicht so die ganz reinen KI-Unternehmen genannt. Sollte ich mir als Anlegerin dann vielleicht lieber so eben Ausrüster, Chip-Hersteller, Cybersecurity etc. besser angucken und noch ein bisschen die Finger von den, ich sag jetzt mal, jungen Wilden, von den Startups, die ja teilweise auch schon an die Börse gehen, da erstmal die Finger davon lassen?
Ja, soweit wie Finger davon lassen würde ich nicht gehen. Also man kann immer so kleinere Positionen natürlich sich mal anschauen.
Es gibt ja auch schöne Fonds und ETFs. Ja,
ja, aber was man ja sieht, ist, dass die großen Unternehmen, die Megacaps, ja, die sind ja schon profitabel und die kaufen auch seit Jahren neue interessante Unternehmen auf. Ja. Die gehen quasi in den großen Unternehmen dann und also unter ist das falsche Wort, also gehen auf. In den Unternehmen auf, ja. Also man hat quasi dann profitiert man quasi dann auch als Aktienanteilseigner von den großen Unternehmen, von diesen Entwicklungen. Und es wird wie immer beim Wettbewerb so sein, dass da auch ganz viele Verlierer dabei sind, gerade in diesen hochinnovativen Bereichen. Ne? Und es geht da immer nicht immer nur darum, dass man die beste Idee hat, sondern es geht dann ganz schnell um das Business Model. Ist das überhaupt profitabel in ein paar Jahren und ähnliche Dinge? Also deswegen sind das auch zwei völlig unterschiedliche Risikoklassen dann. Ne? Und es ist ja so, dass die Großunternehmen einfach einen super Job abliefern momentan, auch auf dem Thema KI. Mhm. Wahrscheinlich irgendwie beides mit einem Schwerpunkt auf den Großen. Ne?
Das ist auf jeden Fall super spannend, das Thema, und wird ganz sicher für Wachstum sorgen. Ein bisschen ausbremsen könnte ja das Wachstum, von dem wir jetzt ein bisschen, ich sag jetzt mal träumen, etwas zugespitzt, könnte das natürlich von Trumps Handelspolitik, du sagst natürlich, nächstes Jahr sind Wahlen und dann das große Jubiläum, da will man jetzt keine Rezession, aber diese Handelspolitik wird früher oder später Spuren in Quartalszahlen und Konjunkturdaten hinterlassen. Und das könnte jetzt schon dieses Jahr passieren oder eben auch im ersten oder zweiten Quartal 2026. Wie groß kann denn der Schaden werden?
Ja, also es geht tatsächlich da ganz viel um die Sektoren. Ja. Und es ist mitnichten so, dass der Markt, wer immer das ist, ne, das noch nicht gesehen hätte. Also wir haben beispielsweise in den Sektoren, die am meisten betroffen sind, also ich sage es aber mal, der Autosektor, ja, da haben wir Gewinnrevisionen für dieses Jahr gesehen von fast 60% im Vergleich zu vor 6 Monaten. Das heißt, die Analysten haben das berücksichtigt, was da quasi an Schaden verursacht wird. Und das ist auch in den Kursen natürlich dann ein Stück, also zum größten Teil dann auch drin. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die großen Tech-Unternehmen da deutlich weniger betroffen sind. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Ne? Es geht ja immer um Zölle auf Güter, ne? Sachen, die man anfassen kann. Und bei den Tech-Unternehmen geht es dann eher dann mal um indirekte Effekte. Ne? Also wenn jetzt quasi der US-Konsument streikt, wenn wir in der Rezession hängen und ähnliches, dann haben wir natürlich über 2, 3 Ecken ist dann jeder Sektor betroffen. Aber bis jetzt sind die Unternehmen gerade aus diesem Tech-Kommunikations- Dienstleistungsbereich da sehr gut durchgekommen durch die letzten 6 Monate. Und dann ist halt die große Frage, was das denn gesamtwirtschaftlich bedeuten könnte. Und da haben wir halt sehr viel jetzt analysiert in den letzten Monaten auf dem Thema und haben uns einfach mal angeschaut, wie tragfähig beispielsweise die Finanzsituation der US-Haushalte ist, wie das bei den Unternehmen aussieht und beim Staat. Und da ist es jetzt wenig überraschend so, dass wir echt ein riesiges, also ein sehr großes Verschuldungsproblem auf der öffentlichen Seite haben. Das haben wir ja auch hier in diesem Podcast mit Uli und so schon mehrfach diskutiert. Andererseits ist es aber so, dass es im Unternehmenssektor und bei den Haushalten relativ gut aussieht. Also wenn man sich da die 20, 30 Jahre Vergleiche anschaut, sind die Verschuldungsgrade und der Schuldendienst, und kann man sich ja unterschiedliche Metriken angucken, sehen robust aus. Also das ist nicht ansatzweise mit der Phase vor der großen Finanzkrise vergleichbar. Ne? Und das, wenn man das im Kopf hat, kann man, glaube ich, auch verstehen, warum wahrscheinlich auch Preiserhöhungen zollbedingter Art durchaus auch getragen werden können von den Haushalten. Und die Unternehmen können wahrscheinlich jetzt auch noch zulegen, was die Investitionen angeht, die ja notwendig sind, dadurch, dass die Finanzierung einfach immer noch nicht angespannt ist aktuell.
Aber steigende Preise, ob nun für die Waren im Laden oder eben die Unternehmen, wenn sie was importieren, heißen ja am Ende auch, dass die Inflation mittel- bis langfristig wieder deutlicher anziehen könnte. Kann es da einen Unfall geben oder glaubst du, dass Trump die US-Regierung gegensteuern werden und es dann vielleicht auch wieder mehr Deals gibt und so dann im Prinzip die Zölle ein Stück weit wieder kassiert werden?
Also ich glaube nicht, dass die Zölle kassiert werden. Mhm. Also man braucht es, kann natürlich aus rechtlichen Gründen passieren, das läuft ja aktuell. Aber das Ziel ist ziemlich klar. Also man braucht einfach eine permanente Einkommensquelle zur Finanzierung der Staatsdefizite. Und das ist quasi dieser eine Teil der Zollmotivation, der aus unserer Sicht auch da bleiben wird. Also der wird uns erhalten bleiben. Dann haben wir aber das Thema, das hast du jetzt ja angesprochen, der Preisentwicklung. Ne? Und das ist ein Thema, wenn die Preise zu hoch sind und dann noch die Inflation auch noch, also die Anstiege der Preise auch noch mal deutlich zu hoch sind, dann belastet das natürlich das Konsumentenvertrauen und die Stimmung der Bevölkerung allgemein. Und dann wird es schnell wahlrelevant, ja? Dann wird es politisch relevant. Ich nenne das gerne hier die Lebenshaltungskostenkrise. Das war ja auch Wahlkampfthema im letzten US-Präsidentschaftswahlkampf. Also damit werden Wahlen gewonnen oder verloren und deswegen wird man da wahrscheinlich was machen müssen. Wir haben dann die Midterm-Elections nächstes Jahr und dann wird man sehen, wie das da weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass man die Zölle zurückschrauben wird. Vielleicht kann man sich da was anderes überlegen. Vielleicht direkte Transfers, Ausgleichszahlungen und Ähnliches.
Aber es ist ja auch immer ein Thema, die Zinspolitik. Das haben wir dieses Jahr schon, das wird uns nächstes Jahr weiter begleiten. Trump kritisiert ja nahezu permanent Fed-Chef Jerome Powell, dessen Amtszeit ja auch endlich ist, die endet bald. Was glaubst du, was uns da bevorsteht, was wir da erwarten können? Wird die Fed vielleicht sogar ihre Unabhängigkeit ein Stück weit verlieren, wenn ein Trump-Getreuer nachrückt?
Ja, so weit sind wir noch lange nicht. Also es gibt immer noch Institutionen in den USA, die auch stark sind. Aber man kann natürlich durch personelle Besetzung versuchen, auch die US-Notenbank in eine gewisse Richtung zu drängen. Ja. Was wir aber denken, ist, dass es schon reicht, was wir aktuell haben, weil wir ja die Wachstumsschwäche momentan sehen, insbesondere am US-Arbeitsmarkt. Und das führt ja dazu, dass die US-Notenbank jetzt sowieso schon die Zinsen senken will. Und wir könnten uns vorstellen, dass das passiert wir hatten so ein paar Gründe schon genannt, ne? KI, Fiskalpolitik, haben wir noch wenig drüber gesprochen. Auch, ich nenne das gerne Animal Spirits, also dieser Instinkt der US-Unternehmen zu investieren und der Haushalte zu konsumieren. Das sieht aus unserer Sicht so aus, als wär die US-Volkswirtschaft mittelfristig gesehen gar nicht so schwach, wie das vielleicht der aktuelle Rand suggeriert. Dann ist es vorstellbar, dass die US-Notenbank die Leitzinsen vielleicht zu stark senkt. Ja, selbst ohne diese politischen Entwicklungen. Und also, dass man vielleicht dann nach einem Jahr, anderthalb Jahren dann sieht, okay, wir schaffen es einfach nicht, an diese 2% Inflation ranzukommen, weil die US-Volkswirtschaft doch ziemlich robust ist und die Zinsen eigentlich zu niedrig sind. Ja. Und dann in der Situation werden wir wahrscheinlich dann schon die nächste Diskussion führen, wann man vielleicht die Leitzinsen sogar wieder anheben muss. Aber da sind wir ja noch länger nicht. Mhm. Da wird es noch ein, zwei Podcasts geben dazwischen. Ne?
Noch viele, viele mehr. Ich finde es ganz spannend. Du bist sehr positiv für die USA gestimmt. Bei allen Problemen, die es da gibt, gibt es eben doch mehr Chancen als Risiken. Wir sehen in diesem Jahr aber zumindest, dass europäische Aktien besser laufen als US-Aktien. Wir sehen einen schwachen Dollar, also es ist auch viel Geld abgezogen worden aus den USA. Wird das 2026, 2027 so weitergehen oder wird die Wall Street wieder die Nase vorn haben, wie es ja eigentlich immer war, weil die Wall Street immer die Leitbörse der Welt ist und die USA die größte Volkswirtschaft der Welt sind?
Also ich glaube, es ist sogar schon ein Stück weit da. Ne? Also diese große Outperformance Europas war ja eigentlich so von Weihnachten bis, ja, ich würde mal sagen, bis Februar, März, bis zum Liberation Day, ne?
Als die Zölle verkündet wurden, ja. Mhm.
Genau, am 2. April. Ne? Und seitdem läuft ja der US-Aktienmarkt schon wieder besser als der europäische. Also es ist quasi jetzt schon passiert. Aber in den Performance-Betrachtungen seit Jahresbeginn sieht man das halt nicht, ne? Weil es gab natürlich diese zwei Phasen. Und das, was glaube ich, hängen bleibt, ist die Dollarschwäche. Ne? Mhm. Also zum Beispiel der US-Aktienmarkt ist ja dieses Jahr quasi on top, also auf diese super Performance der letzten 10 bis 15 Jahre, an der wir und unsere Kunden ja auch gut profitiert haben. Das war ja eine unserer Hauptinvestment-Empfehlungen die letzten Jahre. Obendrauf gab es nochmal 12% ungefähr für den S&P 500.
Was echt sportlich
in
ist.
In Euro, aber minus 1.
Ja.
Also der Dollar hat das mehr als aufgezehrt. Ne? Und jetzt ist da so ein bisschen Stabilität reingekommen. Wir glauben ja, dass in 12 Monaten der Dollar wieder ungefähr da handeln wird, wo er jetzt handelt. Also 1,20 im Vergleich zu 1,18 jetzt. Und wir sehen auf beiden Seiten ja ein hohes einstelliges Performance-Potenzial. Also es ist, glaube ich, gut, sich hier breit aufzustellen und die Unternehmensergebnisse haben einfach gezeigt, dass man an den USA nicht vorbeikommt.
Trotzdem kann es ja immer, letzte Frage, kleinere oder größere Unfälle geben, nenne ich es jetzt mal an der Börse. Es kann ein schwarzer Schwan um die Ecke biegen. Was könnte so ein schwarzer Schwan, so ein Unfall sein? Und es läuft in den USA dann leider ganz besonders schlecht. Wir sehen eine Rezession, vielleicht sogar einen Crash.
Ja gut, also die Definition des schwarzen Schwanes ist ja, dass man eben genau nicht weiß, was es sein wird. Und ich muss das auch mal lesen vor ein paar Jahren. Also für nächstes Jahr erwarten wir kein schwarzes Schwan-Ereignis. Das geht natürlich nicht.
Nee. Also, weil es ja das Unvorhersehbare ist. Ja.
Genau. Was wir nicht erwarten und das, was ich jetzt, wenn ich jetzt was nennen würde, ist es sicherlich ein anderer Schwan, ne? Der uns dann hier Probleme bereitet. Und ich glaube, es sind auch normale negative Entwicklungen schon ausreichend. Ja? Also ich hau jetzt hier mal einen raus. Also so ein ganz normaler Aktienmarkt, der kann natürlich einfach mal 20-30% fallen. Mhm. Also jetzt rund um das Thema Zölle, dieses Jahr war es ja auch schon mal der Fall,
dass
wir dann eine 20% Korrektur hatten. Ne? Also gehört einfach zur Natur der Sache. Und langfristig gesehen bekommen wir deswegen ja auch eine Risikoprämie, also etwas mehr an Performance für die Aktienanlage im Vergleich zu etwas sichereren Anlageklassen. Also von daher muss man bereit sein, Risiken zu nehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktienmärkte und die Analysten immer wieder die Stabilität der Unternehmensgewinne testen werden. Es gehört dazu. Wie gesagt, wir sind da der Meinung, dass das funktionieren kann und dass wir auch robustes Gewinnwachstum weiterhin haben werden. Aber es wird Marktphasen geben, wo das getestet wird. Und das ist dann oft mit Kursverlusten auch verbunden. Und dann makroökonomisch ist es ja auch nicht so einfach. Ne? Also die ganzen langfristigen Auswirkungen der Zölle, die erratischen Daten rund um die Handelsdaten, das ist alles jetzt relativ schwer zu lesen. Das kann auch immer mal zu Aufregern führen. Letzten Sommer hatten wir da die Rezession als Thema, auch mal nur für ein paar Tage, aber das reicht dann schon für einen Rücksetzer. Und Inflation ist natürlich dann immer das Lieblingsthema der Volkswirte. Das ist immer möglich, dass sie sich auch nochmal zurückmeldet.
Ich muss noch eine allerletzte Frage nachschieben und dann bleiben wir aber auch wirklich unter der von dir angekündigten Stunde. Der Uli sagt immer so schön, er würde Kursrücksetzer bei der entsprechenden Strategie natürlich für Nachkäufe, für ja einfach billig nachzukaufen nutzen. Würdest du es genauso sagen?
Ja, würde ich so sagen. Aber es ist halt, gerade wenn man sich die letzten Monate anschaut oder das Jahr 2025, also der Rücksetzer, den wirklich heftigen Rücksetzer, den wir hatten, der war Anfang April. Ne?
Uns ging super schnell.
Und den musste man natürlich kaufen. Das war auch unsere Empfehlung. Aber ich verstehe dann auch die Anleger, die dann sagen, weil an dem Tag spricht natürlich alles dafür, nie wieder Aktien zu kaufen. Das ist ja immer so.
Ja.
Weil die Nachrichtenlage dann einfach so schlimm ist. Und deswegen zeigt es sich immer wieder, dass es wahrscheinlich auch eine gute Idee ist, einfach mehrfach zu kaufen, auch in kleineren Summen. Also aus unserer Sicht
in die Dips hinein.
Genau, sind Aktien weiterhin sehr, sehr interessant.
Wunderbar. Ich danke dir für die Urlaubsvertretung. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dankeschön für diese Perspektiven to go.
Immer gerne.